das Motto «Unterwegs für Jesus». Vielleicht kommt es noch, genau. Wir sind im Moment dran, den zweiten Teil der Apostelgeschichte anzuschauen. Wir haben letztes Jahr schon den ersten Teil, Kapitel 1 bis 9, angeschaut. Oder anfangs 9. Kapitel. Und jetzt sind wir miteinander unterwegs, den zweiten Teil von Kapitel 9 bis Kapitel 28, uns mit dem zu beschäftigen bis zu den Sommerferien. Es geht nicht nur um Apostelgeschichte bis dorthin. Es gibt auch noch ein paar spezielle Sonntage zwischendrin. Aber das soll uns bewegen, auch im Blick auf Leben live. Wir wollen nicht einfach eine Veranstaltung dann machen, sondern wir wollen Menschen sein, die selber leben, live sind, die unterwegs sind mit Jesus und für Jesus. Und das ist das, was eigentlich Jesus seinen Jüngern aufgetragen hat. In Matthäus 28, 19 lesen wir ja, wo Jesus sagt, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Aber das, wie wir es letzten Sonntag haben gehört, nicht einfach, dass es gemacht ist, sondern unterwegs für Jesus können wir nur, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Wir brauchen seine Kraft, wir brauchen seine Gegenwart. Und darum verheißt Jesus nachher in Apostelgeschichte 1, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und jetzt kommt hier in Apostelgeschichte 10 wirklich ein Knackpunkt. Wir haben Jerusalem schon erlebt, dort sind Menschen zum Glauben gekommen, das Evangelium hat sich ausbreitet nach Samaria und jetzt ist es noch bis ans Ende der Welt. Aber das war gar nicht so ein einfacher Punkt gewesen. Und es ist spannend, der Lukas, der Schreiber von Apostelgeschichte und vom Lukas-Evangelium, der schildert eigentlich das Ereignis im Kapitel 10 eigentlich ausführlich als alles andere. Und ich habe mir überlegt, Lukas, wieso ist dir das Kapitel so wichtig? Wieso brauchst du 48 Verse, für das zu bezeugen, dass jetzt nicht nur das Evangelium bis Samaria, bis Judäa ist gegangen, sondern jetzt hat es eigentlich einen Gump gemacht, quasi einen Quantensprung. Und es hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass der Lukas selber heid war. Er ist der einzige Evangelist, der gewusst, was es heisst, nicht zu den Juden zu gehören. Er war heid und was er im Kapitel 10 beschreibt, ist das, was er wahrscheinlich mit Tränen in den Augen zurückschaut und sagt, hey, dann ist das Entscheidende passiert, was für mich ist das Evangelium zu den Heiden kam. Weil dort ein Mensch hat den Mut gehabt, Grenzen zu überschreiten, kulturelle Grenzen. Darum darf ich heute zu Jesus gehören. Darum darf ich ein Teil sein. Ich verdanke eigentlich dem, was dort ist passiert, und wir heute in Kapitel 10 anschauen, verdanke ich, dass ich da Vergebung habe, dass ich ein neues Leben darf haben, dass ich da Hoffnung habe. Und wir begegnen heute zwei Menschen in der Apostelgeschichte 10 und ich möchte mit euch einfach diesen Text anschauen. Stellt euch vor, du hockst bei deiner Grossmutter daheim auf der Schoss und hörst dir einfach die Geschichte an. Und so wollen wir mal durchgehen und nachher ein paar Fragen stellen, wo wir uns überlegen, was könnte das heute mit uns zu tun haben. Das ist ja schon passiert. Oder jetzt vielleicht gleich auch mit uns noch etwas zu tun. Zum einen sehen wir sicher hier den Petrus, vielleicht kurz zu ihm. Er war gerade in Joppe gewesen. Weil Tabitha ist krank geworden, todkrank, ist gestorben. Er hat sie nachher dort wieder zum Leben erweckt. Auf der anderen Seite lesen wir vom Cornelius, vom römischen Hauptmann, ein Heid, wo eigentlich der Petrus nie im Leben etwas hat wollen, damit arbeiten hat. Wenn wir schon ein bisschen vorkommen, Apostelgeschichte 10, der Vers 28, sagt der Paulus, ihr wisst sicher, dass es einem Juden nicht gestattet ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört, oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Das ist so die Kluft, die wir zuerst müssen darum wissen. Das sind zwei Männer, der Petrus, eigentlich Vollblutchrist, Vollblutevangelist, will allen Menschen das Evangelium verkünden, aber mit den Heiden, sorry, das geht nicht. Schon nur die Schwelle zu übertreten vom Haus, die müssen sonst irgendwie schauen, aber das geht nicht. Und jetzt fängt Gott etwas an. Und da wollen wir miteinander hineinschauen. Und Wir erleben zuerst den Cornelius in Apostelgeschichte 10. Im Vers 2 lesen wir, Cornelius war ein frommer Mann, der mit seiner ganzen Familie und allen anderen Mitgliedern seines Haushalts an Gott Israels glaubte und betete treu und regelmäßig. Jetzt ist das vielleicht ein bisschen eine komische Vorstellung. Wieso ist denn ein Heid, hat an Gott geglaubt? Es hat dann zumal Sympathisanten gegeben mit der jüdischen Religion, weil sie das Alter von dieser Religion, der Monotheismus, aber einfach auch fasziniert waren von dem Gott, den die Juden von ihm berichtet haben. Und so hat es in der Antike ganz viel gegeben, die zwar der Übertritt zum Judentum gescheucht haben, weil die Männer hat das alle müssen beschneiden mussten. Und die 613 Gebote, das war für eine Heide doch nicht ganz so einfach gewesen. Und so ganz jude sind sie dann doch nicht geworden. Aber sie haben den Gott verehrt. Und zudem hat der römische Hauptmann gehört, der Sympathisant, der auch sich gehalten hat, die 10 Gebote, auch hat Almosen gegeben, den Bedürftigen. Und so lesen wir weiter, dass er eben treu und regelmässig gebetet hat. Und in diesem Gebet, eines Tages gegen 3 Uhr nachmittags, hatte Cornelius eine Vision. In aller Deutlichkeit sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? Fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete erhört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius 2 seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihnen alles, was er soeben erlebt hatte und schickte sie dann nach Joppe. Gewaltig! Da begegnet Gott einem Heid und sagt, hey, ich merke, du meinst es ernst mit mir. Ich bin der Gott von Israel, aber ich bin auch der Gott von der ganzen Welt. Und ich möchte dir noch mehr zeigen von dieser Grösse und rief einen, der mehr erklären kann. Und Cornelius macht es, schickt 2 Diener und einen Soldat. Jetzt ist einfach das Problem, der Petrus wird die nicht gerade so mit offenen Armen empfangen. Und jetzt hat Gott noch kurz etwas zu machen vorher, dass das nicht ganz so schief rauskommt. Darum lesen wir nachher weiter, der Petrus, der eben zu Joppe war, der dort noch ein bisschen bei den Gläubigen war, sie begleitet hat. Es war gerade Mittag. Und Cornelius seiner Leute, also die ganze Geschichte spielt sich etwa 4 Tage ab, sie waren unterwegs von Caesarea nach Joppe. Und haben jetzt den Petrus suchen, der ihnen den Engel verheißen hat. Und es war gerade Mittag, der Petrus hatte etwas Hunger, aber er sagte, zuerst möchte ich noch in die Stille. Ich möchte Gott begegnen, ich möchte Gott anbeten, ich möchte einfach Zeit haben mit ihm. Und er geht auf das Dach. Und da lesen wir den 2. Teil von unserer Geschichte, wie Gott dem Petrus begegnet. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Auch hier redet Gott zu Petrus. Er sah, wie durch eine Öffnung im Himmel eine Art Gefäß, ein riesiges leinenes Tuch, das gehalten an seinen 4 Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Eigentlich alles Tier, wie wir so hier zum Teil im Bild sehen, die unreine Tiere waren. Für einen Jod. Wahrscheinlich ist es, ich weiss nicht, ob einige schon mal Dschungelcamp haben gesehen. Also ich habe es noch nie gesehen, aber ich habe einfach schon mitbekommen, dass es das gibt. Da müssen irgendwie so Promis sein, so weh. Einfach. Irgendwie so muss ein Petrus gegangen sein, einfach nur weh. Also da kommt alles vom Himmel ab, was einfach verboten ist, was einfach sich... Er sich immer das Leben lang hat davon ferngehalten. Und einfach pfui, eklig, was auch immer. Und jetzt kommt noch das Töpfchen auf sie. Petrus hört Gottes Stimme und sagt: Auf, Petrus, schlachte und iss! Boah. Jetzt all das Zeug, das du acht Jahre lang hast davon ferngehalten, weil es geheissen, du bist einfach nicht gut. Jetzt heisst die Stimme und sagt: Jetzt gehen wir mal so ein fettes Mittagessen. Wahrscheinlich hat er seinen Magen gehört, ein bisschen grummeln, es war jemand am Kochen. Und er muss sagen: Ja, aber nein, das Zeug, was er sagt. Aber auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges, Unreines gegessen. Ich glaube, es hat ihn so richtig geschüttelt. Doch die Stimme wiederholte ihre Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unheilig, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so plötzlich wieder im Himmel, wie es gekommen war. Es ist interessant, wie denn zumal bei der Verleugnung. Petrus hat ja Jesus dreimal verleugnet. Und Jesus hat ihn nachher auch dreimal wieder gefragt: Petrus, hast du mich lieb? Und wahrscheinlich braucht es beim Petrus ein bisschen länger als bei uns. Wir haben gelernt, wenn man etwas sagt, dann folgt man und dann macht man es. Der Petrus braucht es immer dreimal. Und auch hier, die Stimme sagt dreimal: Hey, iss, iss. Bevor er so richtig konnte durchatmen und so ein bisschen verdauen, was jetzt da wirklich passiert ist, hat er schon gehört, wie Dunger jemand die Haustür klopft, ruft: Hallo, ist hier jemand, der Simon, ist hier der daheim? Und er denkt: Okay, was passiert jetzt? Und es ist so genial, was Gott jetzt macht, das müsst ihr mal lesen, ab Vers 19. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte: Hast du es mitbekommen? Ja, klar hat er es mitbekommen, da ist einem Hebedunger. Vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte: Ich bin der, den ihr sucht. Aus welchem Grund seid ihr gekommen? Und sie haben gesagt: Hauptmann Cornelius hat uns geschickt. Ein frommer und gerechter Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Auch wenn Petrus noch viele Fragen hatte, so hätte er nicht anders können, als mal sagen: Okay, mal eine Nacht drüber schlafen. Das ist ja immer mal gut. Du hast die eingeladen. Und nachher am nächsten Morgen hätte er sagen: Mal, ich lasse mich mal auf das ein. Gott hat so klar und deutlich geredet. Und so hat er sich aufgemacht mit diesen drei Männern. Gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Joppe. Eigentlich eine unglaubliche Geschichte, was hier passiert. Da passiert Zeitgeschichte. Du würdest heute nicht hier hocken, wenn das nicht wäre passiert. Du hast, glaube ich, Lukas so eingefahren, gesagt: Hey, hier passiert Weltgeschichte. Und nachher kommen sie am nächsten Tag zum Haus von Cornelius und werden dort empfangen. Und wie mit dem Vers, den wir schon haben, gelesen haben, Vers 28, wo der Petrus noch einmal ist, wo er ins Haus, wo er die Schwellen übertritt. Ich glaube, seine Füße haben sich wahrscheinlich wie Bleifüße angefühlt. Der war noch nie bei einem Heid drin, oder? Und jetzt sollte er das machen und es war eigentlich nicht okay gewesen. Also, das hat Überwindung gekostet, dort vor dieser Schwelle zu stehen. Und er sagt nachher: Ihr wisst sicher, sagt er zu ihnen, dass es einem Juden nicht gestattet ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört, oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber, und jetzt kommt's, aber Gott hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass man keinen Menschen nur wegen seiner Herkunft als unheilig oder unrein bezeichnen darf. Daher habe ich auch keine Einsprache erhoben, als man mich hierher holte. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr nach mir geschickt habt. Wahrscheinlich ist schon Cornelius ein Stein vom Herz gefallen. Wir müssen sagen: Wow, jetzt passiert wirklich etwas Gewaltiges, dass der Jude zu mir kommt. Das ist ein Wunder. Und der Cornelius erzählt ihm noch einmal die ganze Geschichte, wie ihm ein Engel erschienen ist. Wir lesen das in unserem Text noch ein zweites Mal. Ich glaube, es war Lukas so wichtig, dass er gesagt hat, es muss nochmal berichtet werden. Und er hat gesagt, darum hat er Boten geschickt, weil da ein Engel ihm begegnet ist. Und der Petrus und seine Begleiter haben gestaunt, was da passiert ist, wie Gott alles zusammengelenkt hat, dass hier wie eine kulturelle Grenze, wo eigentlich das Evangelium völlig blockiert hat, bis anhin, hat können überwunden werden. Und ich glaube, der Petrus ist baff, einfach einmal neu überwältigt und erstaunt, was Gott, wie Gott führt, wie Gott leitet. Und er sagt nachher im Vers 34, wahrhaftig begann Petrus, jetzt wird mir klar, dass Gott keinen Unterschied zwischen uns Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Und nachher hätte er nicht anders können, er hat einfach sein Herz reden. Das, was er am besten hätte können, einfach das, was ihm zuvorderst war, hat dem Cornelius nochmal erklärt, was Jesus hat da, dass Jesus auf die Welt ist gekommen. Dass Jesus für jeden Menschen ist gestorben. Dass Jesus neues Leben gibt. Und ich glaube, die Leute haben das aufgesogen wie trockene Schwämme und haben einfach angefangen zu glauben. Weil sie gesagt haben, wir glauben, dass der Jesus für uns gekommen ist. Und nachher ist etwas passiert. Und das lesen wir im Vers 44. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die mit Petrus gekommen waren, waren außer sich vor Verwunderung, dass der Heilige Geist dieses Geschenk Gottes auch Nichtjuden ausgegossen wurde. Jetzt waren sie wirklich überrascht, weil die haben plötzlich gemerkt, hey, nicht nur wir bekommen den Heiligen Geist, sondern auch die bekommen den Heiligen Geist. Die haben angefangen, Gott zu loben, wahrscheinlich in die Zunge reden. Und schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte, wer dürfte jetzt noch wagen, sich dagegen zu stellen, dass diese Leute mit Wasser getauft werden, jetzt wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Wir erleben hier in diesem Kapitel 10 Weltgeschichte. Da ist etwas passiert, was die ganze Weltgeschichte noch einmal verändert hat, weil plötzlich das Evangelium nicht mehr bis zu den Grenzen der Heide ist gegangen, sondern plötzlich hat es sich geöffnet für alle. Da hat der Petrus wirklich alles müssen überwinden und Gott hat ihn wirklich dort hergeführt, dass er seine kulturellen Grenzen können überschreiten und sagen, hey, spielt keine Rolle mehr. Gott ist nicht gekommen nur für uns, sondern Gott ist gekommen für alle. Und das war die Umkehr von Petrus, weil er hat entdeckt, wahrlich, jetzt wird mir klar, dass Gott keinen Unterschied zwischen uns Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Äußerlich gesehen war das ein kleiner Schritt über die Schwelle von diesem Haus von Cornelius. Aber es war ein grosser Schritt, mal im Denken von Petrus, aber auch für die Gemeinde. Für die Gemeinde hat sich plötzlich ein riesiges Feld aufgetan. Es war nicht nur das Volk der Juden, sondern plötzlich öffnet sich die ganze Welt. Und von der da hat noch ein paar Turbulenzen gegeben, das hören wir dann. Vom Karin nächste Woche, auch Apostelgeschichte 15 werden wir einiges von dem noch hören. Aber dort hat sich zuerst mal die Tür geöffnet für die ganze Welt. Und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt damit? Eigentlich könnten wir jetzt zeigen, an uns freuen und sagen, wow, so gut gewesen. Wir haben heute ein Stück Weltgeschichte gehört. Etwas von dem, was Gott hat da, damit die ganze Welt hat können mit dem Evangelium erreicht werden. Und gleich habe ich mir bei meiner Vorbereitung ein paar Fragen gestellt, und ich das Gefühl hatte, ich möchte die heute Morgen mit euch teilen. Fragen, die mich bewegt haben, die ich mir überlegt Wo gibt es eben vielleicht auch bei uns so Grenzen, die uns immer noch hindern? Also mal einfach dargestellt, so mit einem Schreckband. Ich glaube, es sind nicht Schreckbänder, sondern ganz andere Sachen. Wo bauen wir noch heute Menschen auf? Mauern zwischen uns und anderen Menschen auf, die uns hindern, damit diese Botschaft Menschen erreichen kann. Wir fordern diesen Text raus, einfach ein paar Fragen an uns zu stellen. Die Frage ist mal, gibt es heute noch Abgrenzungen, Gräben zu Menschen, zu Gruppen? Oder kannst du sagen, du, ich kann einfach durch die Stadt tun und ich könnte so jedem Richtigen um den Hals fallen, weil ich die so gerne habe, weil Gott die gerne hat. Und das möchte ich jedem so richtig zeigen. Oder wo gibt es halt nicht auch in unserem Umfeld so Menschen, vielleicht fängt das schon beim Nachbarn an, wo du sagst, ja sorry, der ist also jetzt wirklich definitiv vielleicht noch Stufe mehr als ein Heid oder so. Ach, der ist einfach schwierig. Oder vielleicht gibt es so andere Menschen, die muss sagen, ja, also so mit Menschen, die so am Rand von der Gesellschaft leben, also jetzt da die Drögler und Kiffer, sorry, also schick da ein bisschen guten Anger, aber nicht mehr, oder? Und da merke ich plötzlich, okay, haben wir doch etwas von dem Petrus, manchmal schon ein bisschen uns, und wir müssen sagen, ja, es ist schon gut, dürfen alle das Evangelium hören, aber ein bisschen gut nicht mit mir. Vielleicht ist es aber auch schon am Arbeitsplatz, und du musst sagen, ich habe echt einen mühsamen Chef, dass jetzt der noch das Evangelium gehört, das brauche ich definitiv nicht. Also mit dem noch in den Himmel zu kommen, wäre ja schlimm, oder? Und plötzlich merken wir, okay, wir sind Petrus vielleicht in unserem Denken manchmal gar nicht so unähnlich. Oder da gibt es so Gruppierungen, wo wir manchmal so auch als Christen so fromme Distanz wahren. Da ist der ganze Bereich zum Beispiel von den Homosexuellen, wo wir sagen, oh, lieber nicht. Wir rufen immer wieder so Leute an und sagen, oh, ist man bei euch in der Gemeinde willkommen? Dann sagen sie, ja sicher, kommt daher. Und dann die nächste Frage ist, ja, wie denkt ihr über Homosexualität? Dann versuchst du ein bisschen etwas zu erklären. Dann kommt noch eine zweite Frage und sagen, ja, aber wenn ich da jetzt mit meiner Freundin oder mit meinem Freund komme und wir schmusen da im Gottesdienst, wie gehst du da damit um? Und ich sage, ja, da unsere Gemeinde ist, glaube ich, so toll, die haben da kein Problem damit. Und aber spürst du so innerlich und musst sagen, ja, okay, so ganz easy ist es ja nicht, oder? Oder wir haben Menschen, die in der Prostitution sind. Wir haben vielleicht Menschen, die in der Esoterik sind. Und wir merken so, vielleicht auch Astrologen, die alles in den Sternen finden und die kommen jetzt am Sonntag daher oder Gott sagt, hey, dann hat dein Evangelium, mach mal einen Schritt. Ich bin da vor einem Jahr irgendwie so ein Piercing müssen suchen und dann Susanne und ich so in ein Tattoo-Studio rein müssen. Leute, das ist mir gegangen wie im Petrus, oder? Alles so Totenköpfe und so und da ist so das Gefühl, okay, ich bin im falschen Film, hoffentlich ist nicht noch jemand von der Gemeinde unterwegs, oder? Und gehst dort rein, schnell die Tür wieder zu und nachher eben alles, was du dort antriffst, oder? Und dann merke ich plötzlich, hey, genau das hat, glaube ich, Gott gemacht mit dem Petrus. Er hat gesagt, hey, mach keine Grenzen mehr. Das heisst nicht, dass du musst gleich denken wie die allem. Aber sie sollen dir abgespüren, du hast sie von Herzen gern und du richtest nicht irgendwo Sachen auf. Ich erinnere mich noch, wir haben von Christiana aus immer Evangelisationen gemacht in den Gemeinden. Und wir haben als Team, sind wir in einer Woche da gewesen und haben uns getroffen, wahrscheinlich etwa ein halbes Jahr vorher mit der Gemeinde. Und wir haben gesagt, wir wollen die Gemeinde mal ein bisschen herausfordern und schauen, was das für eine Gemeinde ist. Und wir haben einen etwa einen Kilometer vor dem Gemeindegebäude ausgeladen, mit ein paar Bierflaschen überschüttet, in eine Ziege ins Maul gesteckt. Und da ist nachher so, auf Gemeinde, jeder von den Gottesdiensten kam, hat den gesehen. Und da haben wir mitten drin platziert im Gottesdienst, oder? Da könnt ihr euch vorstellen, so rundum ist einfach niemand gehockt und hat uns so etwas gezeigt, schwierig. So jemand im Gottesdienst, wie gehen wir da damit um? Ich habe mir wirklich noch überlegt, ob ich es heute Morgen auch machen soll, aber ich glaube, bei uns wäre das gut rausgekommen. Aber gleich merkst du so ein bisschen etwas, Oder das sind die Ausländer. Ich finde es eigentlich schade, aber vielleicht sind wir jetzt stark am Rand von Thun, dass wir es noch nicht geschafft haben, auch Ausländer bei uns einzuladen. Es ist zwar schon ein paar gekommen, aber bleiben sie noch nicht so gross. Hat es etwas mit uns zu tun? Ich bin fasziniert von diesem Text, wo ich plötzlich merke, okay, da hat, glaube ich, nicht nur der Petrus zu lernen, sondern da habe ich auch noch etwas zu lernen. Gott redet durch sein ganzes Wort durch, vom Anfang bis zum Schluss eigentlich, hey, es gehören alle dazu. Schon der Abraham ist verheißen worden, durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Nicht nur die Frommen, die Anständigen, sondern einfach alle, die mühsamen, die schwierigen Penner und so weiter. Weil Gott alle will segnen. Oder wir lesen nachher auch, der Herr wird die Erde segnen mit den Worten, gesegnet ist Ägypten, mein Volk, lesen wir im Jesaja. Gesegnet ist das Syrien, das ich geschaffen habe. Gesegnet ist Israel, mein Eigentum. Und das Syrer sind ja wirklich ein schwieriges Volk gewesen. Gott hat gesagt, sie sollen gesegnet sein. Oder Jesus nicht zuletzt, geht hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und so endet auch die Bibel. Wenn wir die Offenbarung aufschlagen, Offenbarung 7, wo der Johannes eine Vision sieht, wie es am Ende wird sein. Sorry, ich kann dich nicht beruhigen, dass keine Ausländer werden dort sein oder nicht schräge Typen, steht nämlich etwas anderes in der Bibel. Ich sah eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weißen Gewändern gehüllt standen sie vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm. Und das ist das gewesen, das Tuch, oder Petrus hat gesehen, hat gesagt, es gehören alle dazu. Und ich musste echt Buße tun und sagen, Herr, reiss meine Grenzen ab. Vor allem nicht einfach im Büro, sondern wenn ich vielleicht im Bus bin, wenn ich unterwegs bin, vielleicht bei dir im Auto, bei deinem Arbeitsplatz. Bei mir ist der Arbeitsplatz noch nicht so schwierig, da ist nur der Kari und der Dave und das sind tolle Typen, das ist eigentlich genial. Aber bei dir ist es vielleicht etwas schwieriger. Und sonst kommst du mal zu uns. Wir adoptieren auch noch Leute bei uns ins Büro. Du kannst schon mal bei uns den Tag arbeiten. Das ist auch kein Problem. Aber vielleicht ist es bei dir schwieriger. Bei mir ist es an anderen Orten. Vielleicht mehr im Alltag, wenn ich Menschen begegne. Dass Gott mir die Liebe schenkt. Für mich ist die Frage, was hindert uns um alles in der Welt, dass wir die Grenzen können überwinden, Grenzen zu Mitmenschen, die Abgrenzungen. Ich habe vor allem mal eins entdeckt, was die beiden haben in einzigartiger Weise gemacht. Und wo ich auch gesagt habe, ich glaube, es fängt dort an. Vielleicht ist es mangelnde Gespräch und das Hören auf Gott. Vielleicht sind wir zu wenig mit Gott im Gespräch, dass er uns so sagen kann, hey, ist okay, es kommt gut. Wenn ich die zwei anschaue, dann muss ich sagen, das sind zwei gewesen, die haben einfach mit Gott geredet. Die waren so connected mit dem himmlischen Vater. Der ist ihnen begegnet und hat geredet wie ein Freund mit ihnen. Er hat gesagt, hey Leute, das ist der nächste Schritt dran. Kommt, lasst uns die Welt verändern. Lasst uns die Welt erreichen. Und der Cornelius wie der Petrus waren parat. Wo ist unser Gebetsleben, unsere Beziehung zu Gott etwas so intensiv, dass wir sagen, hey, ihr Leben, wie der Gott mir tagtäglich führt und leitet, wie ich ihn darf erfahren. Ich glaube, wir haben als Christen manchmal eine Krankheit, dass wir mehr mit anderen Menschen über Menschen reden, als dass wir mit Gott über unsere Mitmenschen reden. Ich bin echt manchmal frustriert ab mir selber, aber auch ab so Sachen, die ich auch hier in der Gemeinde manchmal mitbekomme, wie viel wird geschnurrt über andere. Statt dass wir mit denen zu Gott gehen und sagen, Herr, sei ein Mensch, den du gerne hast. Und von ihm her vielleicht auch können zeigen, wie wir so Menschen begegnen können. Jetzt denkst du vielleicht, ja Frank, sorry, es war eine andere Zeit gewesen. Wenn Gott zu mir so würde reden, wenn der mir einen Engel würde in die Stube stellen, der würde bei mir auch die Post abgehen. Der würde etwas passieren. Ja, Freunde, ich glaube, wir haben es besser als mit dem Engel. Also wenn ich sehe, was Gott hier in seinem Wort alles sagt. Er sagt, hab den anderen gern wie dich selber. Lüge ihn nicht an. Alles, was du besitzt, teils, es gehört nicht dir, sondern gib mit dem Gott dir. Du sollst sanftmütig sein, barmherzig, von langer Geduld. Soweit es in deiner Macht liegt, hat mit jedem Frieden. Es gibt noch viele Sachen, wo man einfach so die Bibel stellen, zitieren und muss sagen, hey, Gott redet so klar, geht in der Beziehung zu unseren Mitmenschen und sagt, hey, geh auf Menschen zu. Gott möchte durch die anderen Menschen begegnen. Er möchte nicht nur mit einer Petrus Geschichte schreiben, sondern er möchte jedem von uns Geschichte schreiben und Grenzen überwinden. Grenzen, die wir uns manchmal selber aufgebaut haben. Ich glaube, Petrus und Cornelius ist nicht einfacher gefallen als uns heute. Aber sie waren mutig und sie gehorsam. Sie haben gesagt, Herr, wenn du es sagst, okay, versuch es, aber ich packe das selber nicht. Sondern du musst mir die Liebe und Kraft geben. Ich glaube, wenn wir diesen Schritt gehen wollen, dann fährt am Morgen wirklich im Gebet, in der Stille, ja, im Reden mit Gott und sagen, Herr, ich weiss nicht, was du mir für einen schwierigen Typ heute über den Weg schickst. Aber ich brauche einfach deine Mega-Portion Liebe, dass ich dem irgendwie begegnen kann, dass der dich spürt und nicht mehr. Weil wenn der mich spürt, dann ist das ein bisschen schwierig. Aber wenn der dich spürt, boah, dann fällt der mir fast um den Hals, oder? Und dort merke ich, da muss uns etwas ändern. Dass wir dürfen Jesus bitten, im Gebet Herr schenkt, dass der andere dir durch mich darf begegnen. Und dann werden wir die Welt gleich ähnlich verändern, wie Petrus dann zumal hat angestoßen. Aber jetzt kommt wirklich noch ein schwieriges Problem. Vielleicht ist bei uns manchmal schon die mangelnde Bereitschaft, falsche Bibelverständnisse, Traditionen und Gewohnheiten abzulegen, für überhaupt Neues zu wagen. Ich bin extrem begeistert von uns als FWG Gwatt, weil ich merke, wir bewegen uns in eine Richtung, wo wir immer wieder parat sind, etwas auch Neues auszuprobieren. Ich hatte noch nie etwas gehabt, wo ich mir sagen musste, das kannst du mit dieser Gemeinde nicht machen, die machen gerade einen Aufstand. Und ich glaube, das wünschte ich mir, dass das uns auch in Zukunft immer wieder auszeichnet, dass wir uns nicht an Formen und Strukturen halten, sondern sagen, wir können so mal anders machen. Klar braucht die Gemeinde auch ihren Rahmen, aber wo wir manchmal auch wieder ausbrechen können. Aber wenn ich den Petrus anschaue, der hat unglaublich gekämpft mit Traditionen, mit Ritualen, die da waren, dass er überhaupt irgendwie ausbrechen kann. Er hat gesagt, hey, es ist nicht erlaubt. Und nachher, zum guten Letzten, steht noch in der Bibel, es ist verboten. Gott selber hat gesagt, es ist nicht von diesen Tieren. Und der Petrus hat wahrscheinlich gesagt, Gott habe ich irgendetwas nicht mitbekommen. Aber du hast selber in deinem Wort gesagt, es ist nicht okay. Und jetzt sagst du plötzlich, es ist doch okay. Der hat echt ein theologisches Problem bekommen. Wir sagen, wieso ist es jetzt plötzlich okay? Wieso erklärt jetzt Gott die Tiere plötzlich für rein, wo man vorher nicht mal hätte dürfen, fast daran denken? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir dort gerade eine kleine Hermeneutikstunde machen. Was ist das Alte Testament? Das Alte Testament ist eigentlich ein Buch, das von unvollkommenen Sachen redet. Ein Buch, das auf etwas hinweist. Im Alten Testament versucht Gott wieder Boden parat zu machen, für auf Christus herzuweisen. Sagen, jetzt ist alles noch unvollkommen. Und Gott gibt Haufen gute Ratschläge. Auch der mit den Tieren ist nicht einfach falsch. Auch der mit den Geboten ist nicht einfach falsch. Es hat den Menschen sollen helfen, weil Gott hat gesagt, das ist das Beste für euer Leben. Aber auf das kommt es letztendlich nicht darauf an, dass ihr einfach Gesetze und Regeln befolgt. Sondern das Wichtige wird kommen, dass nicht das Äußere stimmt, sondern dass das Innere stimmt. Und so ist das Alte Testament eigentlich wie eine Vorbereitung, die erst in Christus das Ziel erreicht hat. Was Gott im Alten Testament durch das Gesetz geregelt hat, war eigentlich die äußerliche Reinheit. Das Gesetz war, man könnte auch sagen, als Erziehertank. Und jetzt, wo Jesus kam, als Retter, als Freund, als persönlicher Lehrer, da kann eigentlich das Gesetz abtreten. Ich glaube, es hat keiner so gut begriffen wie der Paulus, der in diesen Gesetzen der war, der echt den Durchblick hatte. Und er hat plötzlich gemerkt, hey, es geht nicht mehr darum, eine Regel zu befolgen, sondern es geht darum, in dieser persönlichen Beziehung mit Christus zu stehen. Und aus dem, was in mir lebt, anfangen Angst zu leben. Er selber sagt, zum Beispiel Kolosser 3, jetzt zählt nicht mehr, ob jemand zu den Griechen gehört oder zu den Juden, ob jemand beschnitten ist oder unbeschnitten ist. Oder zu dem Speisgebot. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wie soll es da verkehrt sein, etwas zu essen, was wir mit deinem Dankgebet von ihm entgegennehmen? Niemand soll euch verurteilen, zum Beispiel, weil ihr bestimmte Festtage oder Neumonde oder den Sabbat nicht beachtet. Das heisst nicht, dass diese Sachen nicht gut sind. Wir werden Mitte Monat uns als Pastoren-Ehepaar, also mit Bieris, treffen und wir haben das schwierige Thema Sabbat. Wie lebt man der Sabbat? Jetzt kann ich nach der heutigen Predigt sagen, ah Leute, Karin, wir können es vergessen, wir können es gleich machen, wie es uns gut tut. Und gleich, Gott hat den Sabbat eingesetzt, weil er uns gut tut. Aber nicht als Gesetz, sondern als etwas, das er uns schenken will. Aber wir merken etwas, und das ist hier passiert, wo auch Petrus plötzlich seine Augen aufgegangen. Das Alte Testament hat sich erfüllt in Christus. Und die Gesetze müssen uns nicht mehr versklaven, sondern schon wie sie dann zumal sind, denken sie, sie geboten, dass es uns gut geht. Vielleicht hilft uns das Verständnis auch in Form von einem Haus. Wenn du ein Haus baust, dann braucht es das Gerüst nebendran. Und das ist wie das Alte Testament. Nachher ist das Haus gebaut worden. Aber nachher ist Christus in das Haus gekommen und hat das Haus fertig gebaut. Und jetzt kannst du eigentlich Gerüst abreißen. Aber ich merke, manchmal hängen mir noch so eine gewisse Sache fest, wo ich muss sagen, es ist nicht mal biblisch. Aber wir sagen, ja, aber das ist so wichtig und so schön. Und wir sagen, das ist auch gut. Und wir wollen auch nicht alle Traditionen so über den Haufen fallen. Aber für mich ist immer wieder die Frage, wo hindert es, dass Menschen Jesus dürfen lernen kennen? Wo sind wir manchmal ein bisschen schräg und ein bisschen crazy drauf, wo keiner weiss, um was geht es denn eigentlich? Wo wir Leute vielleicht abschrecken durch die Art, wie wir Gottesdienst feiern. Keine Angst, wir feiern gleich weiter. Aber vielleicht dort mal zu sagen, ja, ist das das, was wir heute Menschen erreichen damit? Oder leben wir in Traditionen und musst sagen, Gott hat uns das gar nicht so gesagt, dass wir so Gottesdienst müssen feiern. Etwas, was mich zum Nachdenken bringt. Wo grenzen wir ab? Vielleicht auch, wie wir arbeiten. Das eine sagt, okay, vielleicht machen wir es aber auch so, dass sich Leute willkommen fühlen. Was sind unsere Haltungen, die vielleicht manchmal auch vermeintlich biblisch sind, aber eigentlich mit der Bibel nichts zu tun haben? Wir werden in diesem Jahr 4 heisse Sündungen haben. Was unser Anliegen ist, mit euch heisse Eisen anzuschauen. Wo vielleicht manchmal unser Denken, ja, aber das ist doch richtig. Und wir vielleicht müssen überlegen, ja, oder ist es einfach etwas, was wir übernommen haben? Wir haben es immer so gemacht. Aber die Bibel hat noch selten reingeschaut. Sondern man hat es so gesagt, immer. Und wo gilt es vielleicht da oder dort heilige Kühe zu schlachten? Ich habe nicht so Angst, dass wir Haufen heilige Kühe müssen schlachten. Vielleicht schütze ich mich auch selber gerade damit. Aber ich wünsche mir Mut, dass wir eine Gemeinde sind, die parat ist. So wie ein Petrus, Grenzen zu überschreiten. Vielleicht auch die eine oder andere heilige Kuh zu schlachten und zu sagen, hey, wenn es dazu dient, dass wir Menschen erreichen können, dass Menschen das Evangelium erfahren können, dann wollen wir es tun. Wir wollen beweglich bleiben und uns wieder Petrus führen und leiten. Das möchte ich mich herausfordern. Da möchte ich euch als Gemeinde ermutigen, mitzugehen. Da, wo wir vielleicht manchmal so Schritte auch werden müssen machen. Für mich Sachen, die in diese Richtung gehen, laufen bei uns schon. Ich finde es immer wieder genial, die Homebase der Jungen, ein offenes Haus zu haben für Menschen, wo man könnte sagen, ja, braucht es denn das? Nochmal einen Raum. Man könnte einen Haufen Sachen dagegen sagen. Ich finde es genial, dass ihr als Gemeindesong unterstützt, dass die Jungen so einen Raum haben, wo Menschen dazukommen können. Oder ich denke auch unser Hoffnungsnetzwerk, das wir vor einiger Zeit gestartet haben, mit dem Helppoint, wo wir Dienstleistungen anbieten wollen, mal innerhalb der Gemeinde, aber vielleicht geht es mal noch darüber aus, dass wir anderen Menschen helfen können. Oder ich denke Foodpoint. Wir sind im Moment wieder ein spannendes Projekt dran, müssen mal mit dem Heinz reden, wie das noch ausgebaut werden kann. Wo wir mit dem ein Angebot schaffen, wo ich schon Leute gehört habe, ja, müssen wir jetzt noch ein Futter verteilen hier oder was? Dann muss ich sagen, hey, wir wollen mit dem eine Tür auftun, damit Menschen dürfen Essen haben, aber vielleicht auch Jesus entdecken. Ich möchte euch heute Morgen Maria vorstellen. Sie weiss, was Foodpoint ist. Und ich habe gesagt, erzähl doch kurz ein bisschen etwas, wie du das erlebt hast. Komm doch mal vor, Maria. Wir tun hier unsere Grenzen für solche Leute. Geht eben anschneiden. Ich hoffe nicht nur für Maria, sondern auch für andere. Maria, du bist etwa, wahrscheinlich schon fast ein Jahr hier, oder?
Genau.
Und ich habe heute Morgen am Team gesagt, heute kommt Maria vor. Und ich denke, Maria.